Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Es wird in letzter Zeit viel geredet über unsere Demokratie und wie es um sie steht. Vielleicht müssen wir gerade zur Zeit besonders gut aufpassen auf unsere demokratischen Strukturen. Warum? Nun, weil es gerade so viele Krisen gibt.
Warum sind Krisen eine solche Gefahr für die freiheitliche Demokratie? Wir sehen, wenn wir das über Jahre hinweg vergleichen, dass das Vertrauen in staatliche Institutionen zurückgeht, dass das Medienvertrauen zurückgeht und dass gleichzeitig die eigene Wahrnehmung der eigenen politischen Machtlosigkeit ansteigt. Meine Sorge ist, dass eben aus der Vielzahl dieser Krisen womöglich die allergrößte Krise noch werden könnte. Und es wäre meines Erachtens eine Krise der Demokratie, wenn die Stabilität unserer freiheitlichen Demokratie womöglich in Bedrängnis gerät, dann hätten wir die allergrößte Krise.
Wie sehr müssen wir uns sorgen um unsere Demokratie? Das ist das Thema des Vortrags, den wir heute hier im Hörsaal für euch haben. Unsere Rednerin, das ist die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung TUZI. Es gehört ganz selbstverständlich zu unserer Demokratie, zu jeder Demokratie, dass wir, dass alle die Regierung kritisieren dürfen. Niemand muss die Regierung, die wir gerade haben, gut finden. Gerade durch Kritik bleibt eine Demokratie lebendig und nur so lassen sich gesellschaftliche Kompromisse finden, mit denen wir alle leben können. Soweit, so gut. Schwierig aber wird es, wenn die Bevölkerung, das Vertrauen in die demokratischen Strukturen des Staates selbst verliert. Und genau das, dieser Verlust von Vertrauen in staatliche Strukturen, der hat in den letzten Jahren ständig zugenommen, sagt Ursula Münch. Warum uns das Sorge bereiten sollte und was genau die Ursachen dafür sind, darum geht es jetzt in ihrem Vortrag. Er hat den Titel »Vertrauensverlust und Protest als Gefahr für die freiheitliche Demokratie« zu den Ursachen für den Zulauf zur AfD und das Misstrauen in die Bundesregierung. Ursula Münch hat diesen Vortrag am 22. Februar 2024 gehalten im Rahmen der Veranstaltungsreihe Akademie am Abend der Akademie für politische Bildung Tutzing.
Vertrauensverlust und Protest als Gefahr für die freiheitliche Demokratie, das habe ich mit einem Fragezeichen versehen und ich beschäftige mich mit den Ursachen für den Zulauf zur AfD und das Misstrauen in die Bundesregierung. Ich werde verschiedene Punkte ansprechen. Ich möchte aber auch beginnen, wenn wir Vertrauensverlust, Gefahr für die Demokratie, für die freiheitliche ansprechen, gehört natürlich auch dazu, zunächst mal zu klären, was verstehe ich eigentlich unter Demokratie, von welcher Demokratie spreche ich. Ich möchte dann darauf eingehen, wie eben diese Ursachen der Zunahme von extremistischen Einstellungen, wie man sich das erklärt, benenne ein paar Erscheinungsformen und gehe dann aber auch auf Meinungsumfragen ein zur AfD. Wie stellt sich die Anhängerschaft, welche Einstellungen hat die Anhängerschaft zur AfD und schau mir dann noch relativ kurz aber an, welche Erfahrungen wir eigentlich haben, wie das in anderen Staaten läuft, wenn da womöglich Rechtspopulisten oder auch mal Rechtsextreme in der Regierung sind. Und die abschließende Frage ist dann, ja, wie geht man eigentlich mit so einer Situation um? Ich beginne mit der Erinnerung, Sie kennen alle dieses Zitat, das Churchill nicht nur zugeschrieben wird, sondern er hat es tatsächlich, diese Aussage getroffen. Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, mit Ausnahme all der anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Und was verstehen wir und von welcher Art von Demokratie spreche ich? Ich spreche von der sogenannten liberalen Demokratie, die verschiedene Kriterien erfüllt. Da gehört zum Beispiel dazu, dass man eine stabil verankerte Staatsverfassung hat, egal ob die jetzt geschrieben, kodifiziert ist oder nicht festgelegt ist, eher einer Tradition entspricht. Ganz wichtig ist, da hätte man vielleicht früher noch drüber gelacht, über dieses Kriterium, die regelkonforme Bewältigung mindestens zweier Machtwechsel. Und wir wissen, dass das jetzt ja zum Beispiel auch bei den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA oder auch bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien nun nichts Selbstverständliches mehr ist. Mir ist ganz wichtig, eine liberale Demokratie braucht ihre Institutionenordnung, sie braucht eine Verfassung, aber das genügt nicht. Ganz wichtig für eine liberale Demokratie ist die sogenannte politische Kultur, also auch die grundsätzliche Zustimmung und Einstellung der Bevölkerung zum politischen System. Damit ist nicht gemeint, dass wir als Wählerinnen und Wähler die Regierung lieben müssen, um das geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass man insgesamt dieses politische System, in dem wir leben, diese Verfassungsordnung bejahen und grundsätzlich gut finden, völlig unabhängig von der jeweiligen Regierung. Zu einer liberalen Demokratie gehört aber auch dazu, dass die Parteien, dass es durchaus eine nennenswerte Anzahl von Parteien geben darf, das ist völlig in Ordnung, sogar eine Fragmentierung im Parteienstaat kann man auch in einer liberalen Demokratie verkraften, wenn die Parteien nicht zu sehr nur die Ränder bedienen und zu sehr am linken oder rechten extremen Pol verortet sind, sondern wenn wir also möglichst keine oder nur wenig Antisystemparteien haben und dafür die meisten Parteien sich eher in der politischen Mitte und leicht links und leicht rechts davon bewegen. Eine liberale Demokratie ist immer eine rechtsstaatliche Demokratie, ein Rechtsstaat, der die Bürgerrechte schützt, der Minderheitenrechte nicht nur schützt, sondern auch durchzusetzen in der Lage ist und der vor allem auch die Meinungsfreiheit gewährleistet. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Aber zu einer freiheitlichen Demokratie gehört auch, ja, ein gewisser Wohlstand, eine gewisse soziale Absicherung, also bei einem Staat, wo die Bürger im Grunde tagtäglich mit dem Überleben, dem existenziellen Überleben beschäftigt wären, da wird sich keine liberale Demokratie einnisten können. Und natürlich gehört zu einer liberalen Demokratie auch nicht nur der Input, nicht nur das Einbringen der Bürgerinnen und Bürger, sondern es gehört auch dazu, dass dieser Staat ja insgesamt handlungsfähig ist, also auch einen gewissen Output, gewisse Resultate zustande bringt. Also so viel zur sogenannten liberalen Demokratie. Von dieser spreche ich, wenn ich heute Abend auch über die Gefahren für die freiheitliche Demokratie spreche. Zu einer liberalen Demokratie gehört im Unterschied zu autoritären Systemen dann eben auch dazu, ja, dass es Interessenskonflikte gibt. Eine liberale Demokratie ist immer eine pluralistische, freiheitliche Gesellschaft. Da gibt es Interessenkonflikte und die Aufgabe der politischen Entscheidungsprozesse, die Aufgabe der Politiker, der Parteien ist es, diese Entscheidungsprozesse im Grunde abzuarbeiten, Interessen miteinander zu verbinden. Ganz wichtig, Kompromisse zu suchen und zu finden und damit dann im Grunde Lösungen zu finden, die jetzt niemand vielleicht ideal findet, wo man aber insgesamt eine Mehrheit dann doch sagen kann, geht so, in Ordnung. Das gehört also unbedingt auch mit dazu. Das Gegenteil einer liberalen Demokratie sind autoritäre Regime. Autokratische Regime ist so der Überbegriff. Und bei den Autokratien unterscheidet man dann eben zwischen den autoritären Regimen und den totalitären. Autoritäre sind nicht ganz so weitreichend. Da werden normalerweise dann abweichende Interessen ausgeschaltet. Auch mit Gewalt, das erleben wir gerade nicht zuletzt auch in Russland. Da wird die Unabhängigkeit der Justiz eingeschränkt. Da gibt es nur eine beschränkte Medien- und Meinungsfreiheit, vielleicht auch gar keine. Da ist eine starke Oligarchiebildung. Diese Systeme, diese autoritären Systeme sind korruptionsanfällig. Da gibt es ein Phänomen, den sogenannten Wohlfahrtschauvinismus. Damit ist gemeint, es sind meistens durchaus auch starke Sozialstaaten, aber die wollen diese sozialstaatlichen Leistungen nur einem Teil der Bevölkerung zukommen lassen und eben nicht einer Bevölkerungsgruppe, die vielleicht erst seit ein paar Jahren mit in diesem Land lebt. Und natürlich gibt es dann auch in autoritären und vor allem in totalitären Systemen auch immer eine Form der Überwachung. Mein Thema ist jetzt ja heute Abend, woher kommt dieser Vertrauensverlust und warum ist der eine Gefahr für die freiheitliche Demokratie? Das hat viel mit den Vielzahl von Krisen zu tun. Wir haben ja jetzt nicht nur die aktuellen Krisen, sondern im Grunde haben wir ja, da hat sich ja so eine gewisse Krisenhäufung angesammelt. Das begann spätestens im Jahr 2008 mit der Banken-, mit der Euro-Krise. Wir haben dann die sogenannte Migrationskrise des Jahres 2015-16, die wir jetzt wieder haben, schon seit 2022. Und wir haben jetzt eine Verschärfung. Ich würde sagen, wir haben eine problematischere Situation als 2015-2016. Nicht nur, weil die Zahl der Flüchtlinge erneut sehr, sehr hoch ist, die Kommunen überstrapaziert, sondern weil wir eben insgesamt im Unterschied zur damaligen Zeit eingeschränkte Ressourcen haben. Wir müssen viel Geld ausgeben, zum Beispiel für die Bundeswehr, zum Beispiel für die Unterstützung der Ukraine, aber natürlich auch für den Kampf gegen die Klimakrise. Insofern, die Ressourcen sind noch knapper, als das damals der Fall war. Dann haben wir eine Pandemie durchstanden, wo sehr viel Misstrauen gegen den Staat sich entwickelt hat, gegen staatliche Institutionen. Da waren zunächst sehr hohe Erwartungen, die sind dann umgeschlagen in großes Misstrauen von Teilen der Bevölkerung. Und unter diesem Misstrauen leiden staatliche Institutionen und Politiker bis heute. Dann bekanntlich natürlich Krieg, Kriege, muss man inzwischen sagen, Kriegsfolgen, gerade mit Blick auf die Wirtschaft, aber eben auch mit Blick auf das, was die Verbraucher zahlen müssen, also ein ganz, ganz großes Problem. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir eine Klimakrise haben, auch wenn es manche bestreiten, sie gibt es. Und in Teilen der Welt ist es sogar eine Klimakatastrophe, was dann auch wiederum Folgeprobleme nach sich zieht. Jede dieser genannten Krisen ist an für sich schon ein Problem, ist an für sich schon eine Herausforderung. Diese Häufung macht es noch schwieriger. Aber meine Sorge ist, dass eben aus der Vielzahl dieser Krisen womöglich die allergrößte Krise noch werden könnte. Und es wäre meines Erachtens eine Krise der Demokratie, wenn die Stabilität unserer freiheitlichen Demokratie womöglich in Bedrängnis gerät, dann hätten wir die allergrößte Krise. Warum sind Krisen eine solche Gefahr für die freiheitliche Demokratie? Das hat viel damit zu tun, dass Krise natürlich Unsicherheit produziert, dass sich Menschen bedroht fühlen in ihrer Existenz, in ihrem Wohlstand, in ihren Zukunftserwartungen, dass viele von uns das Gefühl haben, dass sie selber Kontrolle verlieren über das eigene Leben, dass man im Grunde nicht mehr so recht weiß, kann man sich eigentlich das Leben noch leisten, um es mal ganz dramatisch auszudrücken, dass aber auch viele den Eindruck haben, dass die Politik überfordert ist, die nationale Politik, aber vielleicht auch die europäische Politik. Das hat dann zur Folge, dass viele enttäuscht sind, einerseits über die staatlichen Strukturen und Institutionen enttäuscht sind. Und da mischt sich dann aber auch etwas hinein, dass man eben das den Politikern vielleicht gar nicht mehr zutraut und dass dann hineinkommt, ja, womöglich so eine pauschale Unterstellung, die sind ja gar nicht in der Lage, die sind ja inkompetent. Wenn so eine Wahrnehmung sich durchsetzt, dann erleben wir, dass sich extremistische Gruppen als vermeintliche Lösung präsentieren, dass sie Gruppengefühl anbieten, um auch dieser Verunsicherung etwas entgegenzusetzen, Zugehörigkeit anbieten. Und vor allem, das sind Krisenprofiteure dann häufig unterwegs, die versprechen diesen verunsicherten Menschen, und das sind viele, versprechen Aufmerksamkeit, versprechen, sich zum Sprachrohr dieser sich vernachlässigt fühlenden Bevölkerung zu machen. Und ganz wichtig ist mir dieser Hinweis, es gibt Krisenprofiteure, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums, womöglich auch im islamistischen Spektrum. Diese Krisenprofiteure mäßigen sich nicht, weil die leben ja auch davon. Die profitieren ja von diesen Ängsten vor den Folgen der Krisen. Also insofern kann man da nicht erwarten, dass die dann irgendwann auch mal sagen, nein, es wird doch alles wieder gut. Nein, die heizen das Ganze eher an, sowohl analog als auch digital. Ich habe von den Ängsten der Deutschen gesprochen. Da gibt es eine Versicherung, die das immer wieder im regelmäßigen Abstand abfragt. Und zum Jahresende 2023 hat man da eben erfahren durch Umfragen, dass steigende Lebenshaltungskosten, Wohnkosten, aber eben auch die Überforderung des Staats durch Flüchtlinge oder Geflüchtete, je nachdem, wie sie es nennen wollen, dass das eine ganz große Angst den Menschen macht. Ganz interessant ist aber auch, große Sorgen haben wir, und das hören wir ja jetzt in den letzten Tagen ganz massiv, dass nicht nur wir als Bürger uns darüber Sorgen machen, sondern unser Wirtschafts- und Finanzminister, die teilen diese Sorgen, was uns dann womöglich nochmal zusätzlich beunruhigt. Ganz interessant ist, dass da was auseinandergeht. Wenn man die Leute fragt, wie schätzen sie eigentlich ihre eigene Wirtschaftslage ein, dann sagen relativ viele Menschen, ach, mir geht's eigentlich gut oder zumindest teils, teils. Fragt man aber dieselben Menschen, dieselben Befragten danach, wie sie die allgemeine Wirtschaftslage einschätzen, dann ist das Urteil wesentlich negativer. Also die eigene Wirtschaftslage, die wird gar nicht so schlecht gesehen, aber die Wirtschaftslage allgemein, dazu gehört auch die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik, die Innovationskraft der bundesdeutschen Unternehmen, die wird pessimistisch eingeschätzt. Aber natürlich, woher kommt diese Unzufriedenheit, woher kommt der Vertrauensverlust, frage ich ja hier in meinem Vortrag. Es sind natürlich nicht nur die Krisen, die diese Unzufriedenheit produzieren, sondern natürlich hat das auch was mit der Politik zu tun, hat etwas mit der Bundesregierung zu tun, hat etwas damit zu tun, dass die Leute, dass die Bevölkerung, dass die Wähler zum Teil unzufrieden sind mit der Schwerpunktsetzung der Bundesregierung, dass die sich mit Themen beschäftigt, wo die Leute sagen, na, da gäbe es doch nur wirklich Wichtigeres als Cannabis zu legalisieren. Und natürlich stört viele Menschen ganz stark, dass die Bundesregierung, dass die Ampelregierung intern so uneinig ist. Und da ist dann eben die Wahrnehmung, die kümmern sich um alles, um Gendersternchen und um alles Mögliche, aber nicht um die Belange der sogenannten normalen Bevölkerung. Sie alle kennen diesen Vorwurf, die Ampelparteien gelten als abgehoben, sie hätten keine Ahnung, wie die Menschen vor Ort eigentlich leben würden. Dann kommen eben noch zusätzliche Sorgen dazu. Ich habe es genannt, Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Wir machen uns gerade auch mit Blick auf den Gaza-Krieg Sorgen vor importierten religionspolitischen Konflikten. Es besteht ein genereller Kritik an der Politik, dass die Politiker anders sprechen als das Volk. Das stört viele. Und wir haben die Wahrnehmung, naja, es ändert sich alles so schnell und die Politik insgesamt die Institutionenordnung in Deutschland, das föderale System, sei nicht geeignet, schnell genug zu reagieren. Und dann gibt's Gegenkonzepte. Gegenkonzepte einerseits von Populisten, aber eben auch von Extremisten, die dann zum Beispiel sagen, naja, wir müssen uns einfach mehr auf uns selbst besinnen. Wir müssen Deutschland vorausstellen, nicht nur America first, sondern vielleicht auch Germany first. Und das ist dann im Grunde so eine Gegenmodell zum Multilateralismus, also zur internationalen Einbindung, zur internationalen Abstimmung. Und das hat dann auch ganz viel mit EU-Skepsis zu tun, die uns natürlich auch begegnet. Wichtig ist, ich habe jetzt gesagt, wir haben viele Krisen. Wir haben Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, Zerstrittenheit, falsche Themenbesetzung, können es angeblich nicht. Und zudem kommt noch was anderes hinzu, zu den Krisen und zur Fähigkeit oder zu Problemen in der Politik. Es kommen diese gesellschaftlichen Veränderungen dazu, die natürlich schon viel länger der Fall sind. Die entwickeln sich schon viel länger. Das hat schon vor mehreren Jahrzehnten an begonnen. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir einen sogenannten Strukturwandel des Intermediären erleben. Diese Intermediäre, das sind die Organisationen, die im Grunde staatliche Institutionen verbinden mit dem Volk, mit der Bevölkerung, mit der Wählerschaft und zwar in beide Richtungen, von unten nach oben und von oben nach unten. Und dieses intermediäre System ist sehr wichtig, weil es die Gesellschaft durchzieht, weil es Anlehnungsgrößen sind, wo man Mitglied ist und weil sie auch dafür sorgen, dass es auch eine sprachliche Verbindung zwischen Staat und Bürgern gibt, dass das also ein durchgehendes Prozesse sind der Verständigung wo man voneinander erfährt. Das funktioniert nach wie vor alles. Wir haben diese intermediäre Struktur, aber wir wissen eben auch, dass insgesamt die Parteien, in den letzten paar Wochen erleben wir einen gewissen gegenläufigen Trend, dass aber insgesamt Parteien, Kirchen, Verbände ja an Mitgliedern verlieren. Das hat auch was mit Demografie zu tun und dass sie nicht mehr ganz so bedeutsam sind. Vor allem aber erleben wir, und auch das hat etwas mit diesem intermediären System zu tun, dass sich das Mediensystem ganz stark verändert, dass wir eben diesen Zulauf zu den digitalen Medien haben, auf den ich jetzt heute nicht eigens allzu sehr eingehen möchte. Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung habe ich schon angesprochen. Dazu gibt es monatliche Umfragen, die viele von Ihnen ja dann auch mitverfolgen. Und wir sehen, dass selbst die Anhängerinnen und Anhänger der jeweiligen Parteien, die in der Ampelregierung sind, auch dort ist eine relativ große Unzufriedenheit. Aber wir sehen eben auch, dass diejenigen, die dann bereit sind oder auch schon gewählt haben, die AfD, dass die ganz besonders unzufrieden sind. Und was ganz interessant ist, dass wir eben nicht nur eine Unzufriedenheit mit der Bundesregierung erleben, sondern auch, dass sich Parteianhänger auch darin unterscheiden, wie zukunftsfroh sie eigentlich sind, wie optimistisch schauen Menschen in die Zukunft. Und auch da erleben wir, dass jetzt zum Beispiel die Anhänger der Grünen oder auch der SPD noch ein bisschen mehr Zuversicht mitbringen, aber auch die sind schon beunruhigt. Und besonders beunruhigt sind jetzt die Anhänger der AfD. Da weiß man aber nicht, wenn man solche Befragungen sich anschaut, man weiß natürlich immer nicht so recht, was ist eigentlich Ursache und was ist Wirkung. Sind die beunruhigt und wählen deshalb die AfD oder wählen sie die AfD und hören vor allem AfD-Politikern zu und dann kommt die Beunruhigung. Also da ist die Henne-Ei-Problematik durchaus gegeben. Was wir auch wissen aus Befragungen ist, dass es Zusammenhänge gibt. Dass es Zusammenhänge gibt zwischen dem Vertrauen in staatliche Institutionen, dem Vertrauen in unsere Demokratie und der Wahrnehmung, bin ich eigentlich jemand als Wähler? Habe ich Einflussmöglichkeiten als Bürger oder fühle ich mich machtlos? Und auch da kann man eine gewisse Korrelation feststellen, nicht unbedingt eine Kausalität. Aber wir sehen, wenn wir das über Jahre hinweg vergleichen, dass das Vertrauen in staatliche Institutionen zurückgeht, dass das Medienvertrauen zurückgeht, darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen, und dass gleichzeitig die eigene Wahrnehmung der eigenen politischen Machtlosigkeit ansteigt. Also da gibt es eine gewisse Korrelation. Und ich habe jetzt gerade über das Misstrauen gegenüber den Medien schon gesprochen und da gibt es eine Untersuchung zum Beispiel von den Kollegen von der Universität Hohenheim, die man auch im Internet nachlesen kann über Rechtspopulismus und Verschwörungserzählungen. Bei der Uni Hohenheim kann man das sich nochmal genauer nachlesen und da sieht man, dass da gewisse Vorbehalte sind, dass es im Grunde zum Beispiel viele Menschen inzwischen gibt, die sagen, auch die Medien und die Politik, die stecken doch alle unter einer Decke. Die Medien sind gar nicht unabhängig. Manche sagen sogar, dass die Bevölkerung in Deutschland von den Medien systematisch belogen werde. Immerhin ein Fünftel der Befragten hat es gesagt und ein weiteres Fünftel hat sich zumindest unentschieden und teils dazu geäußert. Das sind also schon Zahlen, wo man merkt, es ist Misstrauen gegenüber den Medien gegeben und dieses Misstrauen bezieht sich aber nicht nur auf die Medien, sondern auch auf die Politik. Also wenn man diese Umfragen sich anschaut und da gibt es dann zum Beispiel eine Aussage, die regierenden Parteien betrügen das Volk. Und das sagen immerhin 23% der Befragten in Westdeutschland und immerhin 30% der Befragten in Ostdeutschland sagen, ja, das stimmt. Die regierenden Parteien betrügen das Volk. Also das muss einen schon stutzig machen und eine relativ große Anzahl ist dann auch unentschieden, ist sich also gar nicht so ganz sicher. Was ich besorgniserregend finde, auch in dieser Untersuchung, dieser Befragung von der Universität Hohenheim, dass ein relativ großer Anteil in Ostdeutschland sind es fast ein Drittel der Befragten, die sagen, ich zitiere, die Demokratie führt eher zu faulen Kompromissen als zu sachgerechten Entscheidungen. Also das ist etwas, ein Auftrag sowohl an die Politikerinnen und Politiker, da scheint was schief zu laufen, aber es ist natürlich auch ein Auftrag an die politische Bildung, vielleicht dann doch auch das Wesen des Kompromisses noch mal ein bisschen besser zu erklären. Ganz interessant ist, aber nicht überraschend, dass dieses Vertrauen und das Misstrauen sich unterscheidet nach Parteianhängerschaft. Diejenigen, die sich entscheiden, die AfD zu wählen, sind deutlich misstrauischer, sagen zum Beispiel eben, dass die Demokratie zu faulen Kompromissen führe, sagen das wesentlich häufiger als andere Parteianhänger und behaupten auch und stimmen der Aussage zu, dass die regierenden Parteien angeblich das Volk betrügen. Bei den Grünen ist es genau fast spiegelbildlich umgekehrt. Bei den Grünen sagen nur 8% der Anhänger, dass die Demokratie zu faulen Kompromissen führen würde. Und nur ein ganz, ganz kleiner Anteil würde der Aussage zustimmen, dass die regierenden Parteien das Volk betrügen. Also da sieht man im Grunde spiegelbildlich AfD und Grünen Anhänger. Und das sieht man auch noch bei einer weiteren Umfrage, dieses Mal einer Umfrage, auf die ich mich beziehen möchte, vom Institut für Demoskopie in Allensbach, die man ebenfalls auch im Netz findet. Da geht es um die Frage, was ja auch gerade in den letzten Monaten ein großes Thema war, die Frage, ich fühle mich bevormundet. Und da gibt es diese Aussage, da sagte jemand, ich habe das Gefühl, die Politik möchte mir immer mehr vorschreiben, wie ich mein Leben zu führen habe. Und dann werden die Befragten gefragt, stimmen sie dem zu oder nicht? Und das Interessante ist, dass immerhin 51% der Bevölkerung dieser Aussage zustimmen. Ja, die Politik will mir vorschreiben, wie ich zu leben habe. Und dass es auch hier einen ganz großen Unterschied zwischen den Parteianhängern gibt. Und auch hier wieder fast spiegelbildlich unterschieden die Anhänger der AfD und die Anhänger der Grünen. Also das sind im Grunde die polarisierten Gruppen in unserer Gesellschaft, nicht nur auf diese Aussage hin. Wenn wir uns anschauen, und das wäre jetzt mein nächster Punkt, wie kommt es eigentlich, dass Menschen sich radikalem Gedankentum zuneigen, sogar extremistischem Gedankentum zuneigen? Auch da gibt es eine Studie, das ist die sogenannte Mitte-Studie, die herausgegeben worden ist von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Der Kollege Andreas Zick hat die verantwortet. Und da gibt es dann im Grunde so eine Bewegung, dass man sagt, also von einem politischen Kultur, wo insgesamt ein Großteil der Bevölkerung die Demokratie bejaht und die Demokratie auch versteht. Und dann kann sich da Richtung Extremismus, das geht natürlich nicht schwarz-weiß, sondern das ist im Grunde so eine Bewegung, die sich da entwickelt. Und ganz interessant finde ich, dass das beginnt ganz häufig damit, dass man sich Verschwörungsglauben aneignet oder dem folgt, dass man im Grunde Verschwörungstheorien beginnt anzuhängen. Und das hat sich vor allem während der Corona-Pandemie entwickelt. Und da gibt es dann noch so eine gewisse Linie hin dann zu populistischen Einstellungen, dann noch mal eine weitere Entwicklung hin zu völkisch-autoritären, rebellischen Einstellungen, haben das die Kolleginnen und Kollegen benannt, die aber nur den Rechtsextremismus untersucht haben, nicht den Linksextremismus, den es selbstverständlich auch gibt. Es gibt verschiedene, und auch damit hat sich diese Mitte-Studie beschäftigt. Da ist ganz interessant, es gibt verschiedene Dimensionen rechtsextremer Einstellungen. Worum es mir hier geht, warum ich darauf verweise, ist, dass sich das vom Jahr 2014, wo sich das zum ersten Mal erhoben worden ist durch diese Studie, immer mit den gleichen methodischen Vorgehen, dass sich das deutlich erhöht hat. Die Fremdenfeindlichkeit ist stärker ausgeprägt in Deutschland. Der Antisemitismus ist stärker ausgeprägt. Das sind keine hohen Zahlen, aber man sieht eine Tendenz. Der sogenannte Sozialdarwinismus, dass jemand eben sagt, man muss doch den Schwachen gar nicht helfen. Wenn die schwach sind, dann haben sie halt Pech gehabt, um es mal ein bisschen verkürzt zu sagen. Selbst bei der Befürwortung von Diktatur gibt es Zustimmungen und sogar unentschiedene Menschen in einem gewissen Graubereich. Und eine wichtige Kategorie, die sich etwas größere Beliebtheit erfreut, ist sogenannter Nationalchauvinismus. Das sind also Menschen, die einer Aussage zustimmen, Deutschland muss sich doch vor allem um sich selbst kümmern und weniger um andere. Und Deutschland ist wichtiger als andere Staaten. Auch da gibt es einen Aufwärtstrend. Jetzt möchte ich noch ein bisschen über die Ansichten über die AfD zur AfD sprechen. Da ist ganz interessant, dass relativ viele Befragte sagen, ja, ich halte die AfD für eine rechtsextreme Partei. Aber dennoch, das hat eine hohe Zustimmung, 66% sagen das. Und gleichzeitig sagen diese Leute aber auch, ja, die AfD löst womöglich gar keine Probleme, aber sie nennt zumindest die Dinge beim Namen. Und auch immerhin noch 43% der Befragten sagen, ich bin vielleicht nicht unbedingt ein Fan von der AfD, aber ich finde es richtig, dass sie manche Themen benennt und dass sie zum Beispiel Migration beschränken möchte. Und auch das ist im Grunde so was Durchgehendes, dass man sagt, ja, wir wissen, die AfD ist extrem, rechtsextrem womöglich sogar in Teilen, aber wir finden es gut, dass sie Themen anspricht. Ganz interessant ist die Frage, das stellen sich ja Politiker immer oft, diese Frage, naja, oder Journalisten fragen das, kann man eigentlich diejenigen, die jetzt mal für die AfD gestimmt haben, kann man die eigentlich wieder zurückgewinnen? Kann die SPD diese Wählerschaft zurückgewinnen? Da sind ja viele abhanden gekommen, auch an die AfD oder auch von der Linkspartei. Und da ist ganz interessant, dass dann doch viele Leute sagen, die bis jetzt AfD gewählt haben oder beim letzten Mal AfD gewählt haben, dass sie sich denken, ja, ich könnte auch beim nächsten Mal wieder was anderes wählen. Also da merkt man, die Wählerschaft ist schon durchaus auch im Fluss. Das gilt auch für die AfD-Wählerschaft. Ich habe dann Ihnen auch so ganz kurz so ein paar Stichworte zusammenstellen wollen, was die AfD in ihrem eigenen Regierungsprogramm dann als wichtige Punkte voranbringt. Da geht es natürlich ganz stark um die Migrationspolitik. Da geht es darum, dass man auch Steuerreduktion haben möchte, dass man sich Sorgen um die Deindustrialisierung macht, dass man auch die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger stärken möchte. Man spricht sich aber auch für eine starke Bundeswehr aus. Und ganz interessant ist der Punkt, den ich gerade angesprochen habe, auch so ein gewisser Nationalismus, der kommt dann auch darin zum Ausdruck, dass die AfD in ihrem Regierungsprogramm zum Beispiel sagt, ja, für deutsche Interessen in einer multipolaren Welt. Wir müssen immer mehr auch an die deutschen Interessen denken. Dazu bekennt sich die AfD. Die bayerische AfD hat sich zum Jahresbeginn hat sie selbst es für notwendig gehalten, ein Regierungsprogramm aufzustellen, das sie als den sogenannten Gehorn-Plan bezeichnet hat, als Remigrationsplan. Und da steht zum Beispiel ganz bezeichnend unter einer Ziffer das Zitat »Remigration schafft Wohnraum«. Also auch hier wieder die Neigung, das Thema Migration ganz stark in den Vordergrund zu stellen, was aber, das habe ich ja vorher deutlich gemacht, durchaus auch einer Interessenlage in weiten Teilen der Bevölkerung gerecht wird. Wir haben am 9. Juni die Europawahl, das wissen Sie alle. Und deshalb habe ich mir ganz kurz angeschaut, naja, mit welchem Europaprogramm geht eigentlich die AfD in diese Europawahlen? Und da ist eine dezidierte Kritik an der jetzigen Form der Europäischen Union, die man für nicht reformierbar hält. Man möchte also eigentlich eine völlig andere Europäische Union, die mehr ein Bund europäischer Nationen sein soll. Und auch hier wieder diese Betonung, dass es doch, selbst wenn man Mitglied dieses Bunds europäischer Nationen ist, dass es da doch ganz stark um die deutschen Interessen gehen müsse. Man stellt als AfD fest, das spricht von einem Dogma des menschengemachten Klimawandels und der würde der EU nur als Vorwand dienen, um so stark reglementierend einzugreifen. Auch das ist eine Kritik der AfD an der Europäischen Union. Die AfD ist der Auffassung, dass das EU-Parlament undemokratisch gewählt sei, wie die AfD darauf kommt, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Ich zitiere es aber zumindest. Und man möchte dann zum Beispiel auch nicht, dass dieses ja grenzüberschreitende Thema Migration grenzüberschreitend behandelt wird, sondern das Thema Migration solle doch wieder zurückfallen an die Nationalstaaten. Es erschließt sich auch hier nicht unbedingt, wie man mit diesem grenzüberschreitenden Thema als Nationalstaat umgehen will. Ich habe dann noch oder möchte ganz kurz ansprechen, was haben wir eigentlich für Erfahrungen mit rechtspopulistischer oder gar rechtsextremer Regierungspolitik? Wir haben gewisse Erfahrungswerte aus europäischen Mitgliedstaaten in einer größeren Bandbreite, Italien, Polen, Ungarn. Wir wissen, dass in Ungarn auch Orbán, der Regierungschef, sich zu einer illiberalen Demokratie bekennt, im Unterschied zu dem, was ich am Anfang meines Vortrages über die liberale Demokratie ausgeführt habe. In Ungarn hat es tatsächlich Einschränkungen der Unabhängigkeit der Justiz gegeben. Die Wahlgesetze wurden in einer Weise geändert oder das Wahlgesetz, dass es eher der Regierungspartei nutzt. Wir haben eine Bevölkerungspolitik in Ungarn, die eher nationalchauvinistisch ausgerichtet ist, sprich die einheimische Bevölkerung wird deutlich bevorzugt, Zuwanderer, auch wenn sie schon länger im Land leben, aber auch Alleinerziehende kommen nicht unbedingt oder nur in eingeschränktem Genuss von familienpolitischen Leistungen. Und vor allem hat über Jahre hinweg Ungarn erlebt, dass die Unabhängigkeit der Medien ganz, ganz stark eingeschränkt worden ist. Das ist also durchgehend mit Blick auf Rundfunk, Fernsehen, aber auch die Presse. In Polen hatten wir bei der früheren Regierung, die ja inzwischen abgelöst worden ist, ähnliche Phänomene zu beobachten, auf die ich jetzt gar nicht sehr stark eingehen möchte. Aber auch hier wieder, der Hauptansatzpunkt ist immer die Justiz und sind immer die Medien, deren Unabhängigkeit man einschränkt, die man versucht, im Grunde staatlich zu kontrollieren und nicht nur versucht, sondern es auch tatsächlich tut. In Italien läuft das alles ein bisschen sublimer ab, aber da wird der Regierung der Vorwurf gemacht, dass sie im Grunde Klientelpolitik mit Blick auf die Wirtschaftspolitik macht und keine Innovationspolitik betreibt. Und dann habe ich mir noch angeschaut oder würde noch ganz kurz einen Blick drauf werfen, ja, was würde jetzt eigentlich bedeuten, wenn wir jetzt eine Landesregierung in der Verantwortung der AfD haben? Da wäre zum Beispiel das naheliegende Beispiel Thüringen. Dort wird am 1. September diesen Jahres gewählt. Ich habe ein Zitat von Herrn Höcke gefunden, der eben ankündigt, ich zitiere, wir werden einen langen Weg des Aufräumens und des Neuaufbauens gehen, Zitat Ende. Wen er wohin räumen möchte und was er aufräumen möchte, hat er zumindest in dieser öffentlichen Stellungnahme nicht gesagt. Es ist davon auszugehen, es ist nicht sicher, aber es wäre davon auszugehen, dass wenn jetzt die AfD im Landtag in Thüringen stärkste Fraktion wird, dass sie dann eventuell auch den Parlamentspräsidenten stellt und dann auch eine wichtige Rolle bei dieser Wahl des Ministerpräsidenten ausüben kann. Der Abgeordnete Höcke hat bereits angekündigt, dass er den Präsidenten des Verfassungsschutzamtes auswechseln würde. Das hat er beim AfD-Parteitag angekündigt. Da muss man dann aber wieder sagen, ja, das ist eine Landesbehörde, aber es gibt natürlich auch ein Bundesverfassungsschutzgesetz. Also insofern können da die Länder nicht alles allein machen. Und der Abgeordnete Höcke hat auch angekündigt, gegen die Flüchtlingspolitik des Bundes zu klagen. Er hat sich geäußert, wie er klimapolitisch, welche Maßnahmen da zu erwarten wäre. Ich darf zitieren. Er wolle jedes, ich zitiere, Klimagedöns, das auf landesgesetzlichen Regelungen fußt, Zitat Ende, abräumen. In Thüringen werde dann keine, Zitat, Luftpolitik mehr gemacht. Herr Höcke hat ebenfalls angekündigt, die Medienstaatsverträge aufkündigen zu wollen. Er wolle keine Gebührenfinanzierung mehr des Rundfunks, sondern eine staatliche Finanzierung des Rundfunks, was natürlich automatisch bedeutet, eine staatliche Kontrolle auch über den Rundfunk, dessen Bedeutung ganz stark zurückgeführt werden solle. Es solle, Zitat, nur noch einen Grundfunk geben, der Grundversorgung gewährleistet, steuerfinanziert ist und damit eben auch vom staatlichen Einfluss ganz stark abhängig ist. Demokratieprojekte sollen komplett gesperrt werden und nicht mehr durchgeführt werden. Welchen Handlungsspielraum hätte eine AfD-geführte Landesregierung? Auch hier gibt es ein paar Ankündigungen, die man im Grunde auf die Zukunft beziehen kann. Natürlich kann man Spitzenpositionen mit AfD-nahen Beamten besetzen. Das kann man durchaus auch im Bereich der Polizei machen. Wenn dann eben der Verfassungsschutzpräsident dann ebenfalls eher AfD-nah ist, müssten sich dann selbst Verfassungsfeinde in der Beamtenschaft keine allzu großen Sorgen vor Sanktionen machen. Da ist ein bisschen unklar, ich bin keine Juristin, aber ich konnte nicht nachvollziehen, ob es da eine Möglichkeit gäbe, des Bundes zu intervenieren. Ich vermute eher mal nicht. Und dann gibt es natürlich, das wissen Sie, die Möglichkeit über dann die Besetzung von Justizpositionen, das zu tun, was wir ja auch schon in Polen und in Ungarn festgestellt haben. Ich komme abschließend zu der Frage, und das möchte ich jetzt wieder ein bisschen weiten und dann auch gar nicht jetzt auf die AfD eingehen. Ich habe eingangs, und das ist ja das Thema meines Vortrages, ich habe gesagt, ja, erwächst da womöglich eine Gefahr für die freiheitliche Demokratie durch Extremismus, vielleicht sogar egal welcher Art. Wir können das ja auch mal ganz allgemein sagen. Und da ist dann natürlich die Frage, was tun wir eigentlich und was ist eigentlich notwendig? Und ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass ich schon der Auffassung bin, dass es zunächst mal ganz massiv natürlich die Aufgabe der Regierungen, die Aufgabe der Parlamente ist, diesem Verdruss der Bevölkerung etwas entgegenzusetzen. Also zum Beispiel die Themen zu behandeln und die Aufgaben zu lösen, die der Bevölkerung besonders wichtig sind, nicht nur anzukündigen und zu versprechen, sondern tatsächlich ergebnisorientiert zu arbeiten. Dazu braucht man aber eben eine politisch handlungsfähige Regierung, eine parlamentarische Handlungsfähigkeit. Und je mehr natürlich dann im Grunde die Menschen, die Wähler sich dann womöglich immer wieder von den Parteien abwenden, den seriösen Parteien abwenden, ihr Glück in immer wieder anderen Parteien suchen, ist es dann natürlich auch schwierig mit dieser Handlungsfähigkeit. Ganz wichtig, die Bürger erwarten, dass Politiker Verantwortung übernehmen und sie nicht nur anderen Ebenen zuweisen. Also da ist vieles gefragt und vieles notwendig. Aber natürlich ist auch auf Seiten der Bürgerschaft etwas zu tun. Mir ist ganz wichtig, wenn sogenannte Desinformation, Fake News draußen sind, das ist viel zu spät, die kann man nicht mehr einholen. Ganz wichtig erscheint mir auch so eine gewisse Immunisierung, natürlich durch Bildung gegenüber online verbreiteten Lügen, weil wie gesagt, wenn die erstmal draußen sind, ist es zu spät. Mir ist aber auch ganz wichtig, dass jedem von uns klar ist, dass der persönliche Kontakt zu anderen Menschen nach wie vor das Zentrale ist. Ich habe mir mal Zahlen angeschaut, einer früheren Untersuchung gegenüber Jugendlichen, wo die sich eigentlich ihre Informationen herholen. Natürlich ganz vieles und überwiegend im Netz, aber gleichzeitig geben Jugendliche immer noch an und junge Erwachsene, wie wichtig persönliche Gespräche sind. Und wer sind die Gesprächspartner? Die Eltern, die Lehrkräfte, die Peergroups, wir alle, also insofern ist das immer auch etwas ganz Wichtiges. Und natürlich würde man sich wünschen, aber das ist so ein bisschen unbestimmt von mir, dass sich diese digitalen Verstärkereffekte, nenne ich das, die bislang vor allem zugunsten extremistischer Kräfte wirken, dass die auch moderaten Kräften dann mehr Aufmerksamkeit wenden. Und ich möchte meinen Vortrag beenden mit einem Zitat von Erik Vögelin, das er beim Festakt zur Gründung der Akademie für politische Bildung geprägt hat. Damals Ende der 50er Jahre aktuell, meines Erachtens immer noch aktuell. Ich zitiere, eine Demokratie ist kein Schlaraffenland, in dem der friedliche Bürger seinen Geschäften nachgehen und sich des Wirtschaftswunders erfreuen kann, sondern ein Zustand der täglichen, wohlgeübten und zur Gewohnheit gewordenen Wachsamkeit und Disziplin in den Grundfragen des politischen Lebens. Zitat Ende, Erik Vögelin, Festakt zur Eröffnung der Akademie für politische Bildung Ende der 1950er Jahre. Das war damals aktuell und es ist wieder aktuell. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch über Vertrauen und Misstrauen in Demokratien. Sie hat ihren Vortrag am 22. Februar 2024 gehalten im Rahmen der Veranstaltungsreihe Akademie am Abend der Akademie für politische Bildung Tutzing.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.